For a Better Working Life, der NWX Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Willkommen, unser Xing-Arbeitsmarktexperte Julian Stahl und ich begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von The Briefing, dem kompakten Update-Format des NWX-Podcasts. Heute schauen wir uns einmal gemeinsam die Erkenntnisse aus unserem Interview mit dem renommierten Stanford-Ökonomen Nick Bloom an. Nick Bloom forscht seit über 2 Jahrzehnten zu Remote Work und zählt zu den einflussreichsten Stimmen weltweit, wenn es um die Gestaltung hybrider Arbeitsmodelle geht. Er berät CEOs und Regierungen und hat sogar schon mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gesprochen. Und seine Studien prägen auch weltweit Unternehmen wie Google, Microsoft, die US-Notenbank und haben Einfluss auf die globale Diskussion zur Zukunft der Arbeit. Seine Mission ist es, Remote Work besser zu verstehen, zu gestalten und zum Vorteil für Beschäftigte und Unternehmen weiterzuentwickeln. In unserem Gespräch hat er sehr klar umrissen, wie sich die Arbeitswelt verändert und was Unternehmen konkret tun können, um hybrides Arbeiten sinnvoll und wirksam zu gestalten.
Ja, genau. Das war eine wirklich hörenswerte Folge mit Mark Sven und Nick Bloom. Und was wir heute machen im Schwesterformat The Briefing, ist das Ganze einmal so ein bisschen auf die deutsche Perspektive zu übersetzen und mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu unterfüttern. Aber vielleicht zum Einstieg starten wir nochmal ganz kurz mit der globalen Perspektive.
Ja, Julian, dann sag uns doch mal, was waren die zentralen Aussagen, die Nick Bloom uns im Interview mitgegeben hat?
Also aus meiner Sicht ist die quasi Executive Summary aus 3 Kernaussagen. Erstens, Hybrid ist gekommen, um zu bleiben. Aktuelle Zahlen zeigen, dass weltweit rund 30% der Arbeitnehmenden tatsächlich hybrid arbeiten, das heißt in Teilen im Büro, in Teilen zu Hause oder von anderen Orten und rund 10% voll remote. Und das Zweite, und ich glaube, das ist sehr wichtig, Unternehmen profitieren von hybrider Arbeit. Studien zeigen, dass Hybridmodelle Kündigungen senken, also Retention steigern, damit auch Kosten sparen und dabei die Produktivität nicht leidet. Und das Dritte, es gibt auch Schattenseiten von Arbeit, die nicht im Büro stattfindet. Die liegen zum Beispiel drin, dass Mentoring schlechter funktioniert, dass die Innovationskraft sinken kann und dass die Teamkultur leidet. Diese Aspekte, die brauchen Raum und physischen Raum und physische Interaktion zwischen Kolleginnen und Kollegen.
Das deckt sich ja dann teilweise wahrscheinlich mit der Situation hierzulande. Welche Zahlen und Entwicklungen sehen wir konkret in Deutschland eigentlich?
Also laut IFO-Institut liegt derzeit in Deutschland die Homeoffice-Quote stabil bei etwa 25%. In manchen Branchen, zum Beispiel IT, Beratung oder Medien, liegt sie auch deutlich höher. Und auch in der öffentlichen Verwaltung gibt es eine gewisse Dynamik. Insgesamt bieten fast 3/4, nämlich 72%, der Unternehmen laut der IFO-Umfrage Homeoffice an. Die meisten von ihnen hybrid, also teils-teils und manche sogar dauerhaft remote.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass hybrides Arbeiten inzwischen eher die Regel ist als die Ausnahme. Dabei finde ich aber auch immer spannend die Frage, wie sich das Ganze auf die Produktivität auswirkt. Gibt es dazu belastbare Studien?
Ja, es gibt einige Studien dazu und wie man so schön sagt, it depends. Es ist etwas differenziert, was die Ergebnisse sagen. Also Menschen, die sehr gut diszipliniert und selbstorganisiert sind, die profitieren von Homeoffice. Bei wenig Struktur, da leidet dann die Effizienz. Besonders gut schneiden hybride Modelle dann ab, wenn es klare Regelungen und Koordinationen gibt. Das war auch eins der schönen Beispiele, die Nick Bloom im Podcast hatte, mit einer groß angelegten Studie von über 1600 Mitarbeitenden beim Anbieter Trip.com.
Verstehe ich das also richtig, wenn man sagt, hybrides Arbeiten funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen stimmen? Das würde mich dann zur nächsten Frage bringen. Welche Hybridmodelle funktionieren denn laut Forschung wirklich gut? Also jetzt nicht nur theoretisch, sondern vor allem auch im Arbeitsalltag.
Also sowohl Nick Bloom als auch Studien von anderen Autoren, die sagen, dass am besten und auch am meisten verbreitet das sogenannte 2-3-Tage-Modell ist. Das heißt also, dass die Mitarbeitenden eines Unternehmens, sagen wir mal, etwa 3 Tage ins Unternehmen kommen und an den restlichen 2 Tagen von zu Hause oder von wo auch immer arbeiten können. So ein bisschen auch mit dem abnehmenden Grenznutzen, wenn ich meine Kollegen schon an 3 Tagen sehe, dann bringen die marginalen 2 zusätzlichen Tage nicht mehr so viel auf den Vorteilen. Diese Tage sollten aber abgestimmt sein. Also ich sollte jetzt nicht rollieren, wenn meine Kolleginnen und Kollegen kommen. Also ich Montag, Mittwoch, Freitag und du Dienstag und Donnerstag, weil dann verpuffen natürlich diese sozialen Effekte. Also wir müssen uns aufeinander so ein bisschen einstellen und dann können wir eben auch die Vorteile von der sozialen Interaktion im Büro oder am Arbeitsort am besten profitieren.
Ja gut, das klingt recht nachvollziehbar. Ein gemeinsamer Rhythmus schafft ja auch dann immer Struktur und Zusammenhalt. Mich würde jetzt aber auch noch mal interessieren, ob man die Aufgaben dann auch noch unterschiedlich strukturieren sollte. Also wie unterscheiden sich die Aufgaben, die besser ins Büro passen, vielleicht von denen, die man gut remote machen kann?
Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Aufgaben dann auch an die Anwesenheits- oder an die Abwesenheitstage zu legen. Was im Büro tendenziell am besten funktioniert, sind kreative Prozesse, gerade kollaborativ kreative Prozesse, Strategie-Workshops, natürlich das Einarbeiten und Onboarding von neuen Kolleginnen und Kollegen, aber auch der informelle Austausch, wo man einfach auch mal über Themen oder auf Themen kommt, über die man zu Hause gar nicht gestolpert wäre, wenn man an der eigenen Kaffeemaschine gar keinen getroffen hätte. Was wiederum remote am besten funktioniert, ist konzentrierte Arbeit, weil wenn ich an meinem heimischen Schreibtisch sitze, kann es nicht passieren, dass jemand einfach bei mir ins Büro reinlatscht und mich volltextet, um es mal böse zu sagen. Standardarbeit, Reports, konzentriertes Arbeiten. Also kurz gesagt, hybrides Arbeiten profitiert davon, wenn man jeweils die Vorzüge der jeweiligen Arbeitsumgebung optimal nutzt.
Wenn Mitarbeitern jetzt gesagt wird, dass sie wieder an festen Tagen ins Büro kommen müssen, nachdem sie vorher viel Freiheit genießen durften, dann wird das vielleicht nicht von jedem freiwillig vollumfänglich umgesetzt. Was sagst du denn dazu, wie viel Kontrolle und Überprüfung dieser Maßnahmen dann wiederum notwendig ist und wann das vielleicht auch eher kontraproduktiv wirkt? Gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse?
Ja, also genau wie du es schon angedeutet hast, zu viel Überwachung wirkt kontraproduktiv. Die Mitarbeitenden fühlen sich überwacht, wenn man sie zu viel trackt. Das führt zu Misstrauen und so sinkender Motivation. Das hatte auch Nick Blum schön beschrieben. Er sprach vom Quiet Quitting. Also wenn mein Chef mir eh nicht vertraut, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und mache das, von dem ich glaube, dass er oder sie es möchte. Aber mehr gebe ich auch überhaupt nicht rein. Also es ist viel wirksamer, wenn man transparent über die Erwartungen spricht, wenn man gut sich zwischen den Kalendern koordiniert und wenn man durch gutes Vorbild führt. Das heißt, die Teams, die brauchen Orientierung, aber keine Steche und kein sklavisches Kontrollieren.
In letzter Zeit bekommen wir auch immer mehr mit, dass viele Unternehmen auch deutlich mehr Präsenz fordern. Also zum Beispiel SAP oder Amazon und andere gehen diesen Weg. Warum ist das denn deiner Meinung nach so?
Also ich denke mal, dass der Wunsch aus 3 bis 4 Richtungen kommt. Und die ersten 3 davon, die sind so ein bisschen offizieller. Das ist zum einen, wie wir es gerade angesprochen haben, tatsächlich einfach schlicht der Wunsch nach Kontrolle seitens der Unternehmensführung oder der Führungskräfte. Zweitens natürlich so ein bisschen das Anlernen von Leuten. Also es ist viel einfacher, wenn ich jemandem physisch über die Schulter gucken kann im Onboarding, als wenn ich versuche, das aus einem Remote-Setting zu machen. Und drittens, auch da haben wir eben schon mal klar drüber gesprochen, dass die Innovationskraft durch so zufällige Begegnungen einfach im Bürogebäude von Remote nicht möglich ist. Das vierte ist dann noch ein Stück weit, dass einige Unternehmen, die jetzt sagen wir mal, Mitarbeitende abbauen wollen und sehr freizügig waren, tatsächlich auch einfach fordern, ihr müsst wieder in 5 Tagen ins Büro kommen, in der Hoffnung, dass einige Leute freiwillig kündigen, damit keine Abfindungen gezahlt werden müssen. Das ist so ein bisschen der inoffizielle Grund, aber den habe ich tatsächlich hier und da schon mal gehört. Um zurückzukommen zur Studienlage, also es zeigt sich, dass gerade junge Menschen von Bürotagen profitieren, weil sie dann nämlich besonders gut von erfahreneren Kollegen und Kolleginnen lernen können. Und unterm Strich muss man sagen, eine Präsenz sollte am besten Sinn mitbringen und nicht nach einer Pflicht sich anfühlen.
Präsenzpflicht einführen, damit die Mitarbeiter kündigen, geht genau in die entgegengesetzte Richtung von dem Thema, was ich jetzt einmal ansprechen möchte, nämlich das Thema mentale Gesundheit. Wir hatten dazu ja auch schon mal eine eigene Folge. Hol uns aber doch nochmal dazu ab, wie der Zusammenhang zwischen Hybrid Work und Mental Health aussieht.
Genau, also erstmal muss man sagen, hybride Arbeit oder Arbeit von zu Hause ist nicht ein Allheilmittel, was mentale Gesundheit angeht. Also 45% der Menschen, die sagen, dass sie sich tatsächlich einfach am heimischen Schreibtisch zu wenigen Pausen selber gönnen, denen hilft die Struktur im Büro. Und 35% beschweren sich auch über soziale Isolation. Wenn ich halt den ganzen Tag keinen Menschen sehe, dann kann das auch zu einer gewissen Vereinsamung führen. Dann ist es auch noch so, wer zu Hause viel arbeitet, der bewegt sich weniger. Also alleine schon der Weg auf dem Fahrrad ins Büro oder auch nur der Fußweg zur U-Bahn oder was auch immer, der hilft dem Organismus, dass ich mich so ein bisschen bewege und nicht einroste. Und ja, das alles kann zu, am Ende zu Erschöpfung und zu sinkender oder sich verschlechternder physischer Gesundheit führen. Und deswegen sollten Unternehmen ganz klar hinschauen und auch dafür Sorge tragen, dass auch Mitarbeitende, die viel remote arbeiten, nach wie vor das gesund tun und auch die Gesunderhaltung sichergestellt ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Menschen, die zu Hause arbeiten können, auch echte Vorteile haben, wenn zum Beispiel Pendelzeiten wegfallen oder wenn es für Eltern einfacher ist, auch mal zwischen Terminen vielleicht kurz das Kind aus der Kita abzuholen. Ein letzter Fakt noch an der Stelle, Menschen mit eigenem Arbeitszimmer, die leiden weniger unter Herausforderungen durch Remote Work als solche außen, ohne das, was ich auch ein bisschen verstehen kann, denn wenn man ein Arbeitszimmer hat, was man abschließen kann zu Hause, dann laufen keine Kinder rein und außerdem hat man vielleicht noch ein bisschen mehr so die mentale Trennung zwischen in dem Zimmer arbeite ich und wenn ich aus dem Zimmer rausgehe, dann habe ich Feierabend und habe vielleicht auch so diesen psychischen Effekt, jetzt bin ich für heute durch mit der Arbeit.
Wenn sich Unternehmen jetzt aber dazu entschließen, ihre Mitarbeiter wieder zurückzuholen und möchten, dass diese Mitarbeiter auch glücklich und zufrieden und freiwillig ins Büro zurückkehren, wie kann das denn gelingen? Also die Leute sollen gerne kommen und jetzt nicht nur, weil sie müssen.
Da muss man sie im Zweifel nicht über den Druck, ihr müsst kommen, sondern über Mehrwerte holen. Man muss ganz klar erklären, warum ist das denn gut, ins Büro zu kommen, und man muss auch erklären, was sind die Punkte, die es wertvoll machen, ins Büro zu kommen und mit den anderen zu interagieren. Also Teamtage, Events, gemeinsames Onboarding, Strategiediskussionen. Und ganz wichtig ist auch eine klare Kommunikation dazu. Auch das war ein Punkt aus dem Interview mit Nick Blum, der eben sagte, es ist nicht gut, wenn Unternehmen andauernd ihre Homeoffice- oder Remote-Policy wechseln. Das heißt, es ist wichtig, dass die Leute klar wissen, woran sie sind, klar wissen, an den und den und den Tagen wird erwartet, dass ich ins Büro komme und an den Tagen darf ich guten Gewissens von zu Hause arbeiten. Das gibt dann Struktur und das erhöht eine Zufriedenheit, wenn die Leute einfach klar wissen, woran sie sind.
Ja, also weniger Kontrolle, mehr Kultur fasst diese Grundidee von Nick Blum auch ganz gut zusammen. Noch ein Aspekt, auf den wir einmal schauen können, ist die Nachhaltigkeit und auch die städtische Entwicklung, die ja auch beeinflusst wird davon, wie viele Büros gibt es, wie viele Menschen kommen ins Büro, was passiert überhaupt mit den Büros?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, zu der es auch einige Zahlen gibt. Also knapp ein Viertel der Dienstleistungsunternehmen in Deutschland ist bereits dabei, aktiv Büroflächen zu reduzieren. Wenn die Leute weniger ins Büro kommen, wenn die Leute vielleicht mit Flex-Desking und Co. weniger Platz brauchen, dann führt es natürlich dazu, dass weniger Bedarf an Büroflächen da ist. Das IFO-Institut rechnet damit, dass der Bedarf an Büroflächen bis 2030, also in den nächsten 5 Jahren, um rund ein Achtel sinken wird. Und das kann man auch umrechnen in Platz. Also es sind fast 2 Millionen Quadratmeter, die tendenziell dann nicht mehr als Büroflächen gebraucht würden. Und wenn man es mal umrechnet, gäbe das rechnerisch Platz für rund 60.000 Wohnungen. Und in Zeiten von Wohnungsnot und Wohnungsmangel in Deutschland ist das, glaube ich, ein Potenzial, was man sich tatsächlich ernsthaft ansehen sollte. Neben dem städtebaulichen Aspekt auch noch ganz spannend, ein schneller Blick aufs Klima. Denn wenn Leute weniger zur Arbeit pendeln, dann spart das natürlich perspektivisch auch CO2. Und das Öko-Institut hat ausgerechnet, dass bis zu 3,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr wegfallen könnten durch weniger Fahrten zum Arbeitsort.
Ich glaube, es wird eben gerade deutlich, dass das Thema Hybrid Work und Remote Work echt sehr viele Nebenschauplätze tangiert. Julian, wenn du es jetzt einmal auf den Punkt bringen müsstest, was ist die wichtigste Erkenntnis aus unserem Gespräch heute? Auch natürlich mit Blick auf das Interview mit Nick Blum.
Also ich glaube, man kann sagen, Hybrid funktioniert und Hybrid kann den Unternehmen und auch den Arbeitnehmenden gut tun. Wie wir eingangs gesagt haben, bei geringeren Kosten mindestens mal gleichbleibende Produktivität, und das funktioniert besonders gut, wenn es klar und gut gesteuert und sauber kommuniziert ist, mit festen Teamtagen, mit Vertrauen statt Kontrolle und mit präsenten und gut vorlebenden Führungskräften.
Super, vielen Dank, Julian. Wenn ihr das Interview mit Nick Blum noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder abonniert den NWX Newsletter, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch und wünschen einen schönen Tag.